herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von All You Can Eat Interview Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und ich präsentiere euch ein schon vor Ewigkeiten aufgenommenes Interview mit Hansol von der Band Shoreline. Zuletzt haben die das Album Is This the Lowest Point or the Moment After rausgebracht. Ist großartige Musik und was ich sehr, sehr gerne dran mag, was er auch im Interview sagt, ist, die haben kein Problem damit, in eine Schublade gesteckt zu werden. Die wissen genau, was sie machen und es macht ihnen Spaß und die machen das mit vollem Bewusstsein. Also, genau so ist auch dieses Interview. Viel Spaß! So, wer bist du?
Ich bin Hansol und ich bin in einer Band, die heißt Shoreline aus Münster. Das ist eine Emo-Punk-Band, würde ich sagen. Mhm. Und wir sprechen, weil wir in 2 Tagen ein neues Album rausbringen.
Wie ist es jetzt gerade, diese 2 Tage davor? Ist jetzt auch definitiv nicht das erste Album, was ihr macht. Das heißt, eigentlich müsstest du schon ein alter Hase sein, was das angeht.
Es ist wie immer echt stressig. Aber ich glaube, den größten Teil davon ist eigentlich guter Stress. Also vieles davon sind Interview-Anfragen oder so letzte Vorbereitungen für den Tag der Veröffentlichung und aber auch sowas wie Proben, weil wir jetzt um die Veröffentlichung noch so ein paar kleine besondere Konzerte spielen, wo wir also quasi in einem ganz kleinen Rahmen auftreten. Also eigentlich so Stressfaktoren im Rahmen einer Band, wo man eigentlich auch sagen kann, es macht auch Spaß.
Okay. Seid ihr eine hart viel ständig probende Band oder seid ihr eine, wir müssen das nicht viel proben, wir können das, weil wir haben es gerade aufgenommen, Band?
Ich glaube, wir sind was dazwischen, weil wir schon echt viel üben müssen, damit das am Ende cool ist oder tight ist, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber wir proben sehr ereignisorientiert, wie ich es mal nenne. Also wenn wir wissen, zum Beispiel, wir wollen die und die Setlist spielen und das Konzert ist am Samstag, dann müssen wir uns schon zusammenraffen und ein paar Probetermine finden. Es ist jetzt aber nicht so, als würden wir von Haus aus jede Woche uns 5-mal sowieso treffen zum Proben, sondern man muss sich da schon sehr zusammen organisieren.
Habt ihr inzwischen zu viel Leben neben der Band oder ist die Band zu viel neben dem Leben?
Oh, das ist eine ganz große Frage, aber ich beides ja. Also wir haben zu viel Leben neben der Band. Also insbesondere hat Arbeit, alle von uns arbeiten nebenher, in Klammern normalerweise. Und die Band ist aber auch so viel geworden, dass auch abseits von Proben so viele Dinge irgendwie anfallen, dass man manchmal gar nicht so richtig hinterherkommt. Und auch, also das würde ich sagen, ist gerade der Fall, so 2 Tage vorher. Aber ja, alles so in einem Rahmen, wo man denkt, das klappt, glaube ich, noch.
Ah, und gleichzeitig, ich weiß jetzt gerade nicht genau, ob das von einem Song war für die Platte oder für eine davor, habe ich im Interview, oder in dem Song gehört, I'm not depressed, I'm just a bit overworked. Also irgendwie, irgendwas scheint da zu sein.
Ja, auf jeden Fall, das ist ein großes Thema in meinem Leben gerade. Du erwischst mich zum Beispiel gerade, wie ich ohne den Zauber des Interviews zu brechen, das ist jetzt das 3. Interview, das ich heute führe und es ist auch nicht das letzte. Und ich bin dafür in Berlin und musste aber auch heute Morgen aus Münster herfahren und fahre auch gleich wieder zurück. So. Und das beschreibt meine Woche ganz gut.
Das ist auf eine Art und Weise ist es ein schönes Problem, glaube ich. Ist es eine richtige Beschreibung oder nicht wirklich?
Doch, ich weiß genau, was du damit meinst. Ich bin echt eigentlich ziemlich dankbar dafür, dass ich so eine große Leidenschaft oder so ein Privileg habe, in Dinge so sehr involviert zu sein, dass sie mich so, so sehr zeitlich binden. Und ich bin auch, glaube ich, dazu geneigt, mich deswegen auch nicht so beschweren zu wollen. Oder ich muss immer den Nebensatz dazu sagen, dass ich mich nicht beschweren will, aber insgesamt ist es schon so, dass es mir an Stellen echt zu viel wird. Hm. Und damit so ein bisschen umzugehen und das also erstmal zu erkennen und auch zu erkennen, dass das Probleme für mich verursacht. Das ist auch ein Thema auf der Platte. Ja. Und es ist ein fortwährender Prozess, würde ich sagen.
Wie ist es für euch als Band, wenn sowas festgestellt wird?
ist es dann so ein All Hands on Deck, wir müssen mal drüber reden, wie es gerade läuft, oder ist es was, was Menschen erst so für 2 Jahre mit sich rumtragen und dann sagen, boah, nee, Leute, so geht's nicht mehr weiter?
Also ich habe das Gefühl, in der Band selbst sprechen wir sehr regelmäßig darüber, wie es uns gerade geht, ob wir so alle cool damit sind, wie der Plan ist. Wir sind eine Band, die meistens so 1,5 Jahre im Voraus plant. Und damit meine ich jetzt nicht gar nicht mal so konkrete Konzerttermine oder sowas, sondern einfach sowas wie, wann veröffentlichen wir Musik und wann, in welchem Zeitraum wollen wir grob so auf Tour sein. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich schon immer alle zumindest wissen, wie es dem anderen gerade geht in der Band. Und ich bilde mir ein und ich hoffe, dass das auch so ist, dass also wir zumindest in der Band so eine Atmosphäre haben, wo man das auch ansprechen kann. Gleichzeitig ist es aber auch schon so, dass jeder natürlich also so ein bisschen seine eigene, ja, seine eigene Arbeitslast nebenher noch hat. Und ich habe, also da rede ich in der Band zum Beispiel nicht so viel drüber, weil wir, also wenn wir unterwegs sind, dann sprechen wir meistens über andere Dinge als außer unsere Vollzeit nebenher Arbeit so. Genau, aber also ich habe das, also es gibt ja noch andere Menschen in meinem Leben, außer die Band. So, deswegen habe ich eigentlich noch so das Gefühl, dass es relativ ausgeglichen ist.
Okay, cool. Du hast am Anfang gesagt, dass ihr, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, was war das, Emo-Punk-Band sind? Was heißt
Ich würde sagen, es ist.
das?
klingt jetzt wie eine Wikipedia-Definition, die ich dir vorlese, aber ich schwöre, ich lese nicht ab. Ich würde sagen, es ist eine Spielart von Punk, die angelehnt ist an so eine. Ein quasi eine Subgenre-Strömung, die so in verschiedenen Wellen gekommen ist. Also ich finde, in diesem Subgenre Emo und Emo-Punk wird immer in so Bandwellen definiert. Und für mich sind das Bands wie Tidal Fight und Basement, das sind Bands wie Tiger's Jaw oder jetzt auch zuletzt sowas wie One Step Closer, Anxious, Arm's Length oder Koyo, das sind alles amerikanische Bands. Die, glaube ich, jetzt in den letzten 10 Jahren so diese Emo-Szene sehr stark geprägt haben. Ich bin mir aber auch bewusst, dass Emo für viele Menschen was ganz anderes heißt. Also ich glaube, zu der bisschen weniger in diese Nische investierte Hörer würde unter Emo vielleicht mehr sowas verstehen wie My Chemical Romance und vielleicht sowas im Kopf haben wie, ich nenne es mal Tumblr-Emo, also Glätteisen und so. Ich weiß nicht, sehr viel Make-up und so.
Diese
Ich
ganz
weiß nicht, ob
bestimmte
du was mit
Frisur.
diese ganz bestimmte Frisur, genau. Und also auch wenn es das nicht ist, finde ich irgendwie gehört schon alles im Großen und Ganzen so ein bisschen zusammen. Auch, also ja, auch wenn ich sagen würde, dass das eine oder das andere augenscheinlich erstmal nicht so viel miteinander zu tun hat, aber es ist ja erstmal primär emotionale Musik, die irgendwie aus dem Subgenre Punk-Rock entstanden ist. Ja, und irgendwo in diesem großen Potpourri, wahrscheinlich eher in dem Spektrum Richtung, echt eher in dem Spektrum Richtung Tidal Fight würden wir uns ansiedeln.
Okay. Das klingt jetzt, als ob, also wahrscheinlich ist es eine Frage, die häufiger gestellt wird in irgendeiner Form. Und dann klingt es trotzdem auch so, als ob du dir da schon viel Gedanken drüber gemacht hast und dich da drin, ja, auf jeden Fall gut auskennst natürlich. Wie ist es, wenn Mensch dann so eine Musik macht? Gibt es da Klischees, in die die Mensch versucht zu umfahren oder in die Mensch sich reinlehnt? Sei es die twinkligen Gitarren, die zwischendurch irgendwie mal mit dabei sind oder sein müssen, das weiß ich nicht genau. Wie funktioniert sowas?
Also ich würde behaupten, dass wir eine Band sind, die sich voll gerne in eine Schublade stecken lässt. Und das ist ja auch, glaube ich, was ich zumindest, glaube ich, selten wahrnehme, dass das jemand von sich behauptet. Ich finde es gut, wenn ich Musik höre und verstehe, wo ich die einordnen kann. Und ich mag das auch, wenn Sachen gleich klingen. Also ich habe letztens zum Beispiel eine Platte gehört von einer Hannoveraner Band, die heißt Blush. Und das ist echt keine innovative Musik. Und ich sage das im positivsten Sinne, wie ich es meine, weil es mich total packt, weil es genau die Art von Musik ist, die ich mir gerne habe. Und ich glaube, dass wir mittlerweile mit Shoreline auch so in diese Richtung zu tendieren, dass wir sagen, wir müssen das Rad gar nicht neu erfinden. Also ich glaube, natürlich ist man irgendwie, also ich finde, es klingt immer irgendwie außergewöhnlich individuell und irgendwie neu, weil man selbst halt die Musik macht und weil meine Stimme so klingt, wie sie klingt und weil die Gitarren so klingen, wie sie klingen, klingt es am Ende eh irgendwie anders, als die Musik, die vorher kam. Aber wir haben jetzt nicht den Anspruch, das alles komplett neu zu erfinden. Ich glaube, unser Anspruch ist eher eine Interpretation des Genres von uns irgendwie zu präsentieren oder zu schreiben. Und das ist auch das, was ich daran mag, irgendwie.
Ja, es ist auch immer was Schönes, wenn Mensch weiß, was einen erwartet. Und das ist ja auch, also ich kenne das daher, dass das ja auch immer mit gewissen Gefühlen verbunden ist, schon die Grundsituation. Und sich dann, da lässt sich dann leichter reinlehnen, wenn es sich dieser Sachen auch bedient, habe ich das Gefühl.
Ja, voll. Ich merke auch, das ist ja so eine Sache, die man, glaube ich, vor allem am Anfang, wenn man gerade anfängt, als junger Mensch in einer Band zu sein, wo man das Gefühl hat, okay, man möchte gar nicht in eine Schublade gesteckt werden oder man möchte irgendwie eine sehr eigenständige Form von Musik machen. Oft, je länger man Musik macht, desto mehr lehnt man sich ja in eine Richtung irgendwie. Ja, deswegen würde ich dazu stimmen.
Okay. Jetzt ist das neue Album in 2 Tagen raus, hast du gesagt. Und in dem sehr schön geschriebenen Pressetext steht was von Konzeptalbum drin. Und da frage ich mich, ist es was, wo ihr von vornherein Bock hattet, ein Konzeptalbum zu machen, oder ist euch das zwischendurch aufgefallen, dass es eine Richtung gibt und eine, ja, ein Konzept dahinter quasi?
Ersteres, also wir haben, bevor wir das Album überhaupt richtig angefangen haben zu schreiben, stand der Titel schon und wir wussten auch schon, wie die Platte quasi dramaturgisch gestaltet werden soll. Also ich habe das am Anfang beschrieben, als ich es den anderen vorgestellt habe, wie eine Schlucht. Also die Songs und das ganze Album beschreibt, wie eine Person eine sehr schwierige Phase ihres Lebens durchmacht und das dann aber auch übersteht. Und das klingt dann quasi so, dass also das Album sehr melancholisch und irgendwie, also nicht happy und auch nicht irgendwie, es ist jetzt kein Fun-Punk in dem Sinne, aber es fängt, glaube ich, auf einem, auf quasi auf der Ebene Null an und wird dann immer härter, sowohl musikalisch als auch textlich, bis es dann nach so einem Wendepunkt wieder ein bisschen heller und dann quasi am Ende hoffnungsvoll endet. Und ganz am Anfang hatten wir nur die Demo vom jetzt letzten Song der Platte, das Phantom Pain. Ist quasi ja dieser helle, hoffnungsvolle Abschluss, wenn man so will. Und ich glaube, Schwierigkeit, aber auch das, was Spaß gemacht hat, war quasi diese verschiedenen Punkte von der Reise zu besetzen. Also ich habe diese Schlucht dann sogar so aufgemalt auf einem Papier und dann quasi so verschiedene Stationen gemalt. Das ist Song 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da hatten wir Song 10, dann hatten wir irgendwann Song 4 und dann hatten wir irgendwann Song 7, so musst du es vorstellen. Und dann musste man aber quasi noch Songs schreiben, die da reinpassen und die irgendwie zur Dramaturgie dann passen. Ja, und das haben wir davor nie so gemacht. Also davor war es eigentlich immer so, wir haben die besten Demos genommen, die wir hatten. Von den 20 Demos haben wir 14 genommen, dann haben wir nochmal 2 ausgesiebt und dann sind 12 auf dem Album gelandet und ganz am Ende haben wir uns überlegt, also was für ein Titel könnte denn dazu passen und was ist denn so die Überschrift wo alles drunter passt, so. Also eigentlich genau andersrum, wie wir es diesmal gemacht haben.
Wie ist es dann, einen Song schreiben zu müssen, der an Position 3 passt? Also, wo nimmst du, hast du Texte rumliegen und dann nimmst du dir das, was dazu passt? Gehst du durch deinen, setzt ihr euch zusammen und überlegt, welche Lebenssituation war so Punkt 3 beschissen? Die nehmen wir jetzt, um daraus einen Song zu machen. Wie funktioniert das?
Ich glaube, es war Konzept Schrotflinte. Was ich damit meinte, ist, wir haben echt viele Demos geschrieben. Also es gibt ja manche Bands, die haben 10 Songs auf dem Album und haben auch nur 10 Demos geschrieben und das sind dann alles Songs geworden, die es am Ende geworden sind. So funktionieren wir nicht. Also meistens schreiben wir irgendwie so, ja, 25 bis 30 Demos für ein Album und ziehen dann ein Drittel plus aus. Und so haben wir es diesmal auch gemacht. Und wir wussten halt natürlich, okay, also ungefähr diese Stimmung brauchen wir. Und dann haben wir 5 Songs geschrieben oder besser gesagt 5 Demos. Und dann überlegt, welcher Song von diesen 5 Demos am ehesten, also musikalisch und textlich, da reinpasst. Und haben quasi dann danach ausgewählt.
Okay. Aber die Songs selbst zu schreiben, wenn die gab es dann also, die Demos, und dann habt ihr die davon genommen. Aber habt ihr dann noch, gab es so Lückenfüller-Momente, wo ihr gedacht habt, ah Mist,
Nee,
nee, wir brauchen jetzt eine 6. Schreibt mal schnell eine
eigentlich nicht.
6.
Nee, eigentlich, also irgendwie beides. Also das gab es schon auch, dass wir gesehen haben, okay, wir brauchen noch Song Nummer 6, so, aber es war mehr, du musst, also ich, wenn ich es jetzt sehr bildlich darstellen müsste, ist es mehr so, du hast ein riesiges Feld voll Puzzleteile und du findest dann zufällig das Puzzleteil, was du eh schon hattest. Und das passt dann aber auch. Und die anderen Puzzleteile, die brauchst du gar nicht, um das Puzzle fertig zu machen. Die sind auch nur zufällig in der Box so. Du hast
Okay.
1000 Teile und du brauchst eigentlich nur 20 für das Puzzle. So. Ungefähr so war's.
Okay. Und die übrigen Puzzleteile, die kommen dann in eine Box fürs nächste Mal. Oder also sind da Puzzleteile dabei, die schon versucht haben, ins Album davor zu kommen und die das aber nicht geschafft haben? Oder sind es
Auf
immer
gar keinen
neue
Fall.
Puzzleteile?
Auf gar keinen Fall. Es sind immer neue.
Okay.
Also es kommt maximal einmal vor, dass wir irgendwie nochmal irgendwie einen Riff oder so nochmal neu verwenden, aber es gibt wirklich nichts, was mich mehr langweilen würde, glaube ich, als einen Song zu benutzen, von dem wir schon mal entschlossen haben, okay, der ist nicht gut genug, um dass wir den weiterverfolgen, dass wir den nochmal versuchen umzubiegen. Also vielleicht beschreibe ich einen Prozess anders, als andere Leute ihn wahrnehmen. Vielleicht, also es, vielleicht könnte man, wenn man eine andere Person ist, das auch so beschreiben, dass wir dann eine Demo nehmen und die dann so lange komplett umschreiben, bis ein ganz anderer Song daraus rauskommt und wir dann zufrieden damit sind. Vielleicht sind das einfach zwei unterschiedliche Beschreibungen vom gleichen Prozess. Aber von meiner Perspektive würde ich sagen, nee, wir benutzen eigentlich fast nichts nochmal.
Okay. Und das gilt für Texte und auch für die Musik. Oder ist es die, wenn
Ja.
du dieses Demo-Ding sagst, gehört dann da ein Text schon mit dazu? Oder ist es eher so eine Musik, zu der später ein Text entsteht?
Nee, eigentlich beides. Also meistens kommt es zusammen. Also meistens ist es eine Demo, Text und Musik und auch beides quasi fällt unter die Handhabung, wie ich es gerade beschrieben habe.
Okay, das sind ganz schön viele Texte.
Ja, das stimmt. Ich habe letztens auch festgestellt, unsere Band ist ja dieses Jahr 10 Jahre alt geworden. Und das ist unser viertes Album. Wir haben jedes Mal ja so viele Demos geschrieben. Ich glaube, wir haben wirklich irgendwie 120 Demos bestimmt schon geschrieben. Und das
Ja.
fühlt sich eben cool und toll an. Andererseits, wenn du diese 120 Demos hören würdest, würdest du ja auch denken, das ist bei den meisten so, ist voll okay, dass es nur eine Demo gewesen ist.
Gibt es dann, also wie hoch sind dann die Chancen, dass zum 20-jährigen Jubiläum so eine Demosammlung rauskommt? Zum Record Store Day oder so?
Also ohne jetzt zu Pessimisten nehmen, was ist denn das richtige Wort dafür? Ohne dass es das jetzt so klingt, als wären wir unglücklich und würden uns gleich auflösen. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht für immer in Shoreline spiele und dass wir ein 20-jähriges Jubiläum von Shoreline, da müsstest du mich schon wirklich sehr überzeugen, dass das passiert. Ich glaube nicht.
Na, okay, dann anders. Das gibt die Band dann irgendwie aus Gründen wie auch immer nicht mehr, aber nach 40 Jahren kommt man nochmal zusammen und macht nochmal so eine Platte. Und da würdest du dafür dann die Demos nochmal rausgeben oder würdest du sagen, nee, sowas kommt mir nicht in den Laden?
Ich glaube, ganz ausgewählt schon, weil es gibt da auch ein Spektrum. Also es gibt von diesen, wenn wir jetzt zum Beispiel das neue Album nehmen und wir haben 30 Demos dafür geschrieben und 10 sind es geworden, dann gibt es schon so zwei, drei Songs, wo ich denke, boah, ich glaube, es wäre cool gewesen, wenn wir die gemacht hätten, aber es war am Ende, haben wir uns dann schwer getan, aber dann doch für einen anderen entschieden. So, solche Songs gibt es auch schon. Die benutze trotzdem nicht nochmal. Aber ich glaube, da würde ich mich wohl mitfühlen, sowas zu veröffentlichen.
Okay.
Genau, ja, eigentlich schon.
Okay. Ihr wart gerade auf Tour in der UK, richtig?
Ja. Ich
Wie?
kann dir sagen, im Februar muss man nicht 2 Wochen in England sein. Lohnt sich nicht, wettertechnisch.
Okay, ich habe mich nur gerade, also ihr seid jetzt mit dem Album auch bei einem US-amerikanischen Label, was natürlich also ziemlich cool ist und auch gar nicht mal so oft passiert, dass das in die Richtung irgendwie stattfindet. Und dann gibt es immer die Unterhaltung, na, jetzt hier Touren in der USA war und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist, glaube ich, für Menschen, die nicht einen amerikanischen Pass haben, in die USA einreisen und da im Prinzip arbeiten, gerade nicht so cool, aus verschiedensten Gründen. Und die UK ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen, oder? Also es ist irgendwie, ich krieg's immer nur mit, weil ich gerne coole Bücher bestelle und die kommen manchmal aus der UK und dann ist der Zoll immer so, oh, das müssen wir uns genau angucken. Aber das ist ja wahrscheinlich, wenn ein Mensch da arbeiten möchte, nochmal extra nervig gerade, oder?
Das stimmt. Also es ist auf jeden Fall, wir waren vor dem Brexit zweimal in England auf Tour und es war wirklich sehr viel einfacher als jetzt die letzten drei Male. Also mit so Arbeitserlaubnis und also die ganzen Einreisebestimmungen, die es da gibt, aber auch Zoll. Insgesamt ist es aber, ich glaube, dankbarer als die USA. USA-Touren, etwas, was wir immer noch sehr gerne machen würden. Wir haben auch gelernt oder irgendwie festgestellt, dass das unfassbar schwierig ist, das zu machen. Weil, also die Vorstellung ist ja am Anfang, glaube ich, vielleicht ein bisschen naiverweise gewesen. Wir sind jetzt auf einem großen US-Label, das ist wirklich ein sehr gutes Standing in den USA. Dann gehen wir einfach direkt auf USA-Tour. Aber ich glaube, der Grund, warum wir das gehofft haben, ist, weil wir in Europa sehr schnell auf also wirklich tolle Touren draufgekommen sind. Also wir haben wirklich Support-Touren spielen können, seitdem wir auf diesem Label sind. Davon haben wir uns irgendwie vor einem Jahr davor noch nicht mal gewagt, davon zu träumen. So. Und ich glaube, das liegt aber daran, dass wir halt schon so lange in Europa Konzerte spielen und das in den USA aber nicht machen. Und das ist eigentlich, also egal mit welchem tollen, großen Partner man zusammenarbeitet, ich glaube, man kann so ein paar Sachen und so ein paar Schritte gar nicht überspringen. Ich glaube, jetzt sind wir zum Beispiel an dem Punkt, wo wir mit echt vielen amerikanischen Bands, die auch ungefähr gleich alt sind wie wir, relativ gut befreundet sind. Und ich glaube, es gibt jetzt irgendwann zumindest den, nicht mehr nur den Nährboden, sondern wirklich auch konkrete Kontakte dahin, dass das passieren kann und es nicht nur so über Vitamin B passiert. Aber auch das wird dann wahrscheinlich absurd teuer werden. Also ich glaube, also und das ist von vornherein eigentlich klar. Also man muss sich klar sein, eigentlich geht es nur darum, wie viel Geld man verliert und nicht, ob man Geld verliert.
Oh, Scheiße.
Ja, aber also auch das ist okay. Ne? Also ich glaube, von uns ist auch keiner eingetreten, dafür mit der Band Geld zu verdienen. So, und das, was in den USA vielleicht war ist oder auch vielleicht in im United Kingdom war, ist glücklicherweise in Deutschland zum Beispiel nicht mehr der Fall. Ich glaube, in Deutschland sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo wir verrückterweise wirklich so große Konzerte spielen können, dass am Ende Geld übrig bleibt. Und dass wir anfangen können, Leute fairer zu bezahlen als vorher und so. Also es ist quasi alles so ein bisschen, wenn man in dem Sprech bleiben will, so eine Querfinanzierung.
Ja. Deshalb, ja. Zum Glück sind Live-Konzerte was echt Schönes, wa?
Das stimmt. Meistens.
Meistens.
Ja, meistens.
Wann sind sie es nicht?
Das hat voll viele Faktoren für mich. Der größte Faktor ist das Publikum. Mhm. Also das klingt jetzt auch sehr klischeehaft, ich glaube, das sagt auch jede Punkband, aber wenn ich ein Konzert spiele, wo nicht so viele Leute da sind, aber ich das Gefühl habe, dass die das checken, was wir machen und das, also wenn quasi das Gefühl und der Vibe irgendwie da ist, dann spiele ich viel lieber so ein Konzert als irgendwie vor ganz, ganz vielen Leuten, denen das aber so richtig egal ist, was da gerade passiert. Und wir quasi nur die Unannehmlichkeit zwischen ihnen und dem Hauptact sind. So. Also es ist quasi immer sehr, sehr kontextabhängig. Ja, aber also selbst wenn das passiert, dann versuche ich so einen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, eigentlich ist alles okay. Das passt schon.
Das passt schon, ja. Ich habe, als ich den, ich glaube, es ist, ja, ich glaube, das ist der erste Song. Da gibt es eine Zeile, die heißt I got my mistakes just like you, I can't stop thinking about them all. Und dann musste ich dran denken, dass ich kurz bevor ich nach Hause gekommen bin, nochmal um jetzt das Interview zu machen, habe ich was gelesen, das beginnt damit, dass sich zwei Menschen darüber unterhalten, welche Situationen ihnen immer mal wieder in den Kopf springen. Der eine sagt hier, er hat eine a collection of my 25 greatest screw-ups. Oopses of all time. I replay that one a lot. Und dann bin ich auch direkt reingekommen in mein eigenes darüber nachdenken. Gab es für die Zeile ein konkretes Beispiel, was dir immer wieder reingekommen ist? Oder ist es so ein Gesamtding gewesen?
Also, ich habe, es ist gar nicht so was so super Konkretes, aber was ich sehr oft habe, ist, dass wenn ich in einer Situation bin, wo ich mit irgendeiner Person, die ich nicht so gut kenne, interagiert habe und also eigentlich war das Gespräch ganz normal, das war eine ganz nette Unterhaltung und dann gehe ich aus dem Zimmer raus oder irgendwie verabschiedet sich und dann fange ich an zu überlegen, ob die Person vielleicht irgendwas, was ich gesagt habe, falsch aufgefasst haben könnte und ob das jetzt irgendwie blöd rüberkam, dass ich X oder Z gesagt habe und meistens kriege ich die Kurve und kann es richtig einordnen, hoffe ich zumindest, ja. Und muss es nicht klarstellen, aber manchmal gelingt mir das nicht und dann frage ich nochmal nach und versuche das irgendwie aufzuarbeiten, ob ich gerade, also ob es gerade ein Problem von mir ist oder ob ich mich wirklich merkwürdig verhalten habe. Mhm. Meistens ist es Ersteres so. das habe ich, und also so ein bisschen kommt es daher, aber ich habe das schon auch sehr viel, dass ich, wenn ich mal dann doch was falsch mache, in welchem Kontext auch immer, also zum Beispiel auf der Arbeit oder wenn ich das Gefühl habe, im Nachhinein, ich hätte es irgendwie mit Freundinnen oder mit meiner Familie irgendwie in irgendeiner Situation anders hätte regeln sollen, dann denke ich da schon sehr oft drüber nach. Ja, also ich glaube, es ist sehr, sehr konkret, aber sehr breit.
Hm. Ja, ja. Nee, ich kann, also ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das, glaube ich, nicht so sehr mit konkreten Unterhaltungen, aber ich habe dann auch so dieses, so ein Best-of kommt dann schon nochmal in den Kopf in manchen Momenten, von Momenten aus der Vergangenheit, die irgendwie, weißt du, man vergisst so viel Scheiß, ich habe jede Lateinvokabel vergessen, ne, aber diese kleinen, winzigen Kackmomente, die bleiben einfach fest, ist es... Ja. Nicht fair. Es ist wirklich nicht fair. Ja. Aber dafür kann Mensch sich gut Songtexte merken, ohne das bewusst zu haben. Wahrscheinlich funktioniert das in Bands dann auch ähnlich. Also könntest du, wenn ich jetzt einen Song von eurer ersten Platte sage, sofort den Text sagen oder müsstest du die Musik dazu hören und dann passiert es zusammen?
Boah, ich glaube eher nicht. Also ich bin ganz, ganz groß darin, Texte zu vergessen, auch wenn ich sie selber geschrieben habe und teilweise auch sehr oft schon gesungen habe. Ja. Also irgendwas passiert in mir. Ich berufe mich ja auch ein bisschen darauf, dass ich jetzt, also dass wir jetzt sehr viele Songs haben, von denen ich mir Texte merken muss, aber ich bin da echt nicht gut drin.
Ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die Musiker in, also doch, natürlich gibt es die, aber so, wenn das Leute wirklich jeden Text drauf haben, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
Ach, bestimmt, irgendjemand gibt es bestimmt.
Ja, ja, natürlich, es gibt die wildesten Sachen, was das angeht, aber so, ich glaube, das Normal ist schon, dass Leute das proben und dann wieder können.
Ja, ich glaube auch.
Ja, oder so, beziehungsweise schätze ich, es gibt bestimmt so ein, zwei Sachen, die eher in Erinnerung bleiben als andere, oder? Wenn ihr jetzt eine Setlist macht für die kommenden Konzerte, dann gibt es ja auch Songs, die eher auf so einer Setlist landen als andere.
Ja, voll. Also wir spielen ja am ehesten die Songs, die so ein bisschen, ich wollte jetzt erfolgreicher sagen, ich überlege, ob das richtige Wort ist, die populärer sind als andere, vielleicht trifft das besser. Und es gibt auch Songs, die haben wir noch nie live gespielt. Dementsprechend ist also die Auswahl an Songtexten, die ich mir merken muss, eigentlich gar nicht so groß im Endeffekt. Aber das spielt auch gar keine so eine große Rolle. Ich glaube, es hängt von anderen Dingen ab, ob ich da was vergesse oder nicht.
Ja. Okay. Sind es dann Ablenkungen in dem Moment? Oder ist es generell
ja,
Stress?
Ja, voll. Ja, ich glaube, es ist eher, wenn ich nicht so eine super gute Zeit habe, also das kann, wie gesagt, sehr viele Gründe haben, dann fange ich an, so über mein Leben nachzudenken während des Spielen und ob das gerade okay ist, dass ich im Februar gerade in Southampton spiele und es keinen juckt. So. Aber ich glaube, also insgesamt ist das nicht mehr so ein großes Problem, wie es vielleicht vor 2 Jahren noch war.
Okay, cool. Ja, nee, ja, verstehe ich. Das sind die Momente, wo Mensch auf der Bühne steht, und wir sind wahrscheinlich nicht die richtigen für existenzielle Überlegungen.
Bestimmt, aber es passiert halt trotzdem. Ne?
Ja. Wohl wahr, wohl wahr. Wie ist es jetzt, wenn ihr nochmal zu der Setlist, baut ihr die dann jetzt auch konzeptmäßig auf? Oder also jetzt für jetzt die Konzerte um den Album-Release rum?
Ja, eigentlich nur, also das Einzige, was wir tun, ist uns zu überlegen, welcher Song an welcher Stelle gut hintereinander passen würde. Und das ist, also wenn man das Konzept nennen will, dann ist das eins, aber ich glaube, es steht jetzt kein großer dramaturgischer Bogen dahinter, außer dass wir uns halt überlegen, wenn wir das live spielen, ob sich das gerade gut angefühlt hat, so vom Tempo her und wann welcher Song kommt und so. Ich glaube, wir stecken da schon relativ viele Gedanken rein. Ja, ich glaube, man könnte auch behaupten, es hat so was Dramaturgisches, wenn man sich überlegt, okay, dann kommt eher ein schnellerer Song und dann ein langsamerer Song. Das machen wir schon viel.
Okay, dann haben wir irgendwas vergessen. Ist dir noch irgendwas wichtig, worüber wir nicht geredet haben, was doch zu sagen ist?
Ich glaube nicht. Ich habe sehr viel geredet. Ich
Oh,
glaube,
das ist gut.
ich glaube, ich habe nichts mehr.
Okay, das Album heißt Is This the Low Point or the Moment After? Wahrscheinlich wird es viele, viele Betriebssysteme mit einem Fragezeichen herausfordern, aber das ist so. Und ihr spielt im Sommer ein, zwei Festivals, richtig?
Ja, genau, wir spielen im Sommer einige Festivals, und also viele davon haben wir jetzt erst in den letzten Tagen angekündigt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es in der Nähe von Berlin ist. Ich glaube nicht.
Ihr seid auf jeden
Aber
Fall
wir
am
spielen im.
3.10. im Badehaus, sehe ich gerade.
Genau, da sind wir auf jeden Fall.
Oh, cool. Okay, und dann genau, seid ihr im September, Ende September, Mitte Oktober, blub, geht ihr auf Tour. Genau, und das Album gibt es wahrscheinlich überall da, wo es gute Alben gibt. Und wie immer lieber, wahrscheinlich kann man es bei Pure Noise im Bandcamp kaufen.
Das kann man auch machen, ja.
Ja, lieber da als streamen wahrscheinlich. Oder beides am besten.
Ich glaube, ich verstehe die Politik dahinter und auch die Meinung, die man dahinter hat, aber ich bin wirklich keine Person, die Menschen wegen ihrer Wahl der Streamingdienste blamed. Also,
Nö,
du
das, okay, Entschuldigung,
kannst es da hören. Du
das
kannst es
war
da
nicht,
hören, wo du es
ja,
hältst.
genau, das ist richtig. Das wollte ich nicht suggerieren. Ich habe nur für mich festgestellt, dass es, ja, ich komme am Ende, komme ich zu dem Punkt, wenn ich eine Band unterstützen möchte, dann kann ich dieser Band gerne Geld geben, indem ich eine Konzertkarte kaufe, auch jetzt schon, wenn ich das kann und möchte, oder das Album auch kaufe, weil wahrscheinlich. Egal welcher Streamingdienst es ist, habt ihr von einem Kauf mehr als wie oft auch mal ich also das Album hören könnte, bis ich zu euch zum Konzert kommen würde.
Ich als Bandperson finde das gut.
Mein Anwalt hat mir gesagt, das soll ich so sagen. Okay, gut. Wenn wir nichts vergessen haben weiter, dann wünsche ich dir heute noch viel Energie für den restlichen Tag.
Danke. Danke.
Und eine gute Zugfahrt.
Dankeschön. Danke für die Zeit, Emil. War schön,
Na
mit dir
klar,
zu sprechen.
gleichfalls. Alles Gute und bis
Tschüss.
dann. Tschüss. Im September sind Shoreline auf Tour in Deutschland. Da geht es erstmal noch zu ein paar Festivals. Das ist jetzt schon über den Sommer. Und dann im September von Hannover aus durch den Rest des Landes. Und dann geht es auch nach Belgien und im November in die UK. Die sind gut unterwegs. Und wer sie in Berlin live erleben möchte, kann das am 3. Oktober machen. Da spielen sie im RAW-Gelände. Und Tickets gibt es auch tatsächlich immer noch.
Also hin da. Gerade im Badehaus ist das, glaube ich, eine richtig gute Sache. Wie gesagt, das Album heißt Is This The Low Point Or The Moment After? Ich finde es ziemlich großartig. Ihr solltet euch das auf jeden Fall mal reinhören. Und ja, an der Stelle eine kleine Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, bis das Interview rausgekommen ist. Das ist so. Es klingt ein bisschen wild, aber ich hoffe, es hat trotzdem funktioniert. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns 5 Sterne bei iTunes oder wo auch immer ihr das gehört habt übrig und dann hören wir uns beim nächsten Interview. Ich habe gebunkert, könnte man sagen. Jetzt kommt ein paar, wenn ich es schaffe. Ihr wisst schon, wie das so ist. Also, All You Can Eat Interviews heißt der ganze Kram. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
I dedicate this program to the fight against crime. Not merely crimes of violence and crimes of dishonesty, but crimes of intolerance, discrimination, and bad citizenship.
Good night, and good luck.